Mozilla fragt. Der Kontext-Podcast.
Das Bundesverfassungsgericht hat ein bahnbrechendes Urteil gefällt. Es sagt nämlich, das Klimaschutzgesetz ist in Teilen verfassungswidrig, weil die grundsätzliche Freiheit und der Staatsziel Umweltschutz nicht erreicht sind. Einer der Kläger ist heute bei uns zum Gespräch für den Podcast Kontext in die Redaktion gekommen. Hallo, Jonathan Heckert.
Hallo.
Du warst stolze 17 Jahre alt und Schüler, als du dich einer Klage vor dem höchsten deutschen Gericht angeschlossen hast. Wie kam es dazu?
Also ich war schon ein gutes Jahr, glaube ich, bei Fridays for Future zu dem Zeitpunkt aktiv und dann habe ich da eben über zwei Ecken den Kontakt hergestellt bekommen. Beziehungsweise wir wurden in Stuttgart gefragt, ob sich junge Menschen finden, die als NebenklägerInnen in dem Fall von der Deutschen Umwelthilfe eben vor dem Bundesverfassungsgericht die Bundesregierung verklagen möchten. Und ich dachte, es hört sich spannend an und das ist vielleicht auch ein Weg auszuprobieren, Druck auf die Politik auszuüben, ein anderer Weg als über die Straße, sondern eben auch, wie uns der Rechtsstaat das ermöglicht.
Du wurdest also von der Organisation angesprochen, ob ihr als Nebenkläger mit teilnehmen wollt.
Genau.
Wie spielt sich das denn im Original ab? Kommt ihr dann mit vor Gericht? Habt ihr Einfluss darauf, wie die Klage aussieht?
Also Einfluss auf die Klage hatten wir letztendlich nicht. Dazu fehlt uns aber auch, muss man ehrlicherweise sagen, das Wissen oder die Kompetenzen, größtenteils zumindest. Jetzt durch die Pandemie bedingt waren wir leider nicht mit vor Gericht. Der Plan sah anders aus. Wir haben aber noch im Januar 2020 war ich mit Miriam Siebeck aus Stuttgart auch in Berlin im Haus der Bundespressekonferenz und haben wir die Klage zu zweit mit VertreterInnen der Deutschen Umwelthilfe und der anderen Umweltorganisationen, die geklagt haben, vorgestellt.
Okay, war die Presse neugierig, auch bei den Einzelklägern?
Auf jeden Fall auch neugierig, eben auch die Fragen, wie kommt man dazu, als ja. junger Mensch vor dem Bundesverfassungsgericht zu klagen, was bedarf es an Mut? Und es war, glaube ich, bis dahin ein zumindest sehr seltenes Ereignis, dass so junge Menschen...
Ich habe das auch nicht so oft mitgekriegt, das ist wohl richtig. Ihr habt zwar nicht in allen Teilen Recht bekommen, das war aber auch nicht zu erwarten, aber in den wichtigen hat man euch zugestimmt, dass der Staat mit der jungen Generation nicht so umgehen kann, weil eure Freiheitsrechte auf Dauer, also nach 2030 auf jeden Fall, damit gefährdet wären. Nachdem das Urteil da war, habt ihr ordentlich gefeiert?
Auch das ist wegen der Corona-Pandemie bisher noch nicht möglich
gewesen. Ach, immer die Pandemie.
Der Plan, dass wir uns im Herbst alle zusammen in Berlin treffen, alle NebenklägerInnen der Deutschen Umwelthilfe und das gebührend auch feiern, was wir da erreicht haben. Ich selber habe den Moment, also wir haben morgens eine Mail zugesendet bekommen mit dem Betreff irgendwie Teilerfolg von dem Bundesverfassungsgericht. Ich habe das kurz überflogen, war da eben noch im Büro beim BUND und dachte, ja okay, war jetzt ganz cool, ein tolles Experiment und dann irgendwann über Social Media habe ich gemerkt, was das für eine Entwicklung nimmt und was für eine Dynamik da auch in der Öffentlichkeit entsteht durch dieses Urteil, das da letztendlich eigentlich besagt hat, dass die Klage abgewiesen wird, aber uns zumindest in Teilen recht gegeben hat.
Und ich glaube, das war schon bahnbrechend.
Das war bahnbrechend, muss man sagen, und hat auch weit alle Erwartungen übertroffen, die es von Seiten der Deutschen Umwelthilfe gab, die ich persönlich hatte. Wie gesagt, ich dachte eigentlich, es sei ein spannendes politisches Experiment und das letztendlich uns zumindest in Teil recht gegeben wird, hatte ich nie erwartet.
Ich glaube, das hat die Regierung und das hat die Große Koalition auch nicht so erwartet. Aber sie sahen sich dann doch gezwungen, das sofort anzuerkennen und haben angeblich das Urteil ja auch begrüßt. Das ist ja ganz toll und das machen wir jetzt auch. Und könnte man sich ja fragen, wenn sie das so toll finden, warum sie es nicht vorher gemacht haben. Sie haben jedenfalls schon ein bisschen reagiert. Bis 2030 soll man nicht nur 55% einsparen, sondern 65% und bis 2045 klimaneutral sein. Auf einige Einzelprojekte soll man sich jetzt auch schon geeinigt haben. Vielleicht kommt das nächste Woche dann noch deutlicher raus. Reicht euch das als erste spontane Reaktion oder kommt es nicht viel mehr noch darauf an? Ziele sind ja ganz schön und gut, aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie man das konkret erreicht.
Das ist ja eben genau das, was auch das Bundesverfassungsgericht angekreidet hat, dass eben diese Maßnahmen fehlen, dass nicht klar definiert ist, vor allem wie nach 2030 der CO2-Ausstoß reduziert werden soll. Und ich muss sagen, dass der neue Gesetzentwurf der Bundesregierung auch weiterhin enttäuschend ist. Vielleicht nicht mehr ganz so maßlos enttäuschend wie der erste, gegen den wir geklagt haben. Aber es ist laut der Wissenschaft immer noch nicht ausreichend, um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten, um die 1,5-Grad-Grenze nicht zu überschreiten. Und dann muss man auch sagen, schön und gut, dass die Bundesregierung sich über ein Urteil, das ja eigentlich letztendlich gegen sie gefällt wurde, so dolle freut. Aber anscheinend haben sie es immer noch nicht begriffen, wenn dann eben so ein Gesetz darauf folgt als Reaktion.
Naja, wir wissen noch nicht ganz genau, wie konkret sie dann jetzt in dem neuen Gesetzentwurf werden. Aber letztendlich kommt es, wie eben schon angedeutet, auf die konkrete Umsetzung an. Wie erreicht man denn bei Gebäuden, bei Mobilität, bei Wohnen, in der Industrie und so weiter diese Ziele? Denn das ist mit Einschränkungen verbunden, das ist mit Kosten verbunden, auch wenn man das natürlich durch Umlagen wieder ausgleichen kann und speziell die etwas den ärmeren Teil der Gesellschaft absichert gegen den reicheren. Aber das werdet ihr vermutlich jetzt auch konkret beobachten, was die Regierung dann macht. Gibt es dann noch irgendwelche Pläne, falls euch das nicht reicht, wie ihr darauf reagiert?
Also ich weiß jetzt nicht von konkreten Plänen irgendwie seitens der deutschen Umwelthilfe, aber ich wurde eben auch mehrfach gefragt dann nach dem Urteil, wie es dann aussieht mit weiteren Klagen. Also ich habe schon den Eindruck, dass da eine Dynamik entsteht, die zumindest, also wo in der Klimagerechtigkeitsbewegung einfach dieses Gefühl entstanden ist, okay, man kann unser Recht auf Klimaschutz, kann man jetzt einklagen. Und dann wurde ganz viel oder wird ganz viel daran gearbeitet, zu schauen, an welchen Stellen ist es denn jetzt möglich, wo ergibt es am meisten Sinn. Und ich denke, dass man dieses Klimaschutzgesetz, das neue, das kommen wird, auch ganz genau unter die Lupe nehmen wird und dann eben auch schauen wird, ob es da rechtliche Möglichkeiten gibt, auch das wieder anzugreifen und zu verschärfen.
Genau. Ich nehme an, dass die Umweltverbände, die jetzt beteiligt waren, wahrscheinlich eher als die Einzelkläger, aber auch ins Gespräch mit den Parteien und mit Politikern gehen, um da von vornherein mal darauf zu achten, was habt ihr denn hier jetzt vor oder dann auch vorwarnen zu sagen, in Karlsruhe sitzen auch ein paar Freunde von uns, wenn das nicht reicht, dann werden wir noch mal bei denen vorstellig. Oder seid ihr irgendwie im Gespräch? Oder also läuft das jetzt an den Einzelklägern eher vorbei?
Zumindest an mir als Einzelkläger läuft es gerade ein bisschen vorbei. Ich weiß nicht, ob da jetzt überhaupt generell was stattfindet, aber ich denke und ich hoffe auch, dass die Umweltverbände da mit Druck daran arbeiten, dass dieses Klimaschutzgesetz zufriedenstellender ausfallen wird.
Wie kam es überhaupt zu deinem Engagement für die Umwelt? Du hast dich Fridays for Future ja angeschlossen und wolltest da was erreichen. Was hast du da im Kopf?
Also eigentlich war ich im Januar 2019, war es glaube ich, war ich auf meiner ersten Fridays for Future Demo und fand es da ganz witzig, Schule zu schwänzen für einen guten Zweck und bin dann aber so eigentlich da reingerutscht, recht schnell ins Organisationsteam und dann war ich jetzt gut 2 Jahre sehr aktiv dabei und habe eben auch nebenbei noch nach weiteren Möglichkeiten gesucht, mich politisch zu engagieren. Habe jetzt bei der Landtagswahl für den Landtag kandidiert. Also ich würde sagen, dass Fridays for Future mich schon sehr stark politisiert hat. Also es ist schon auch richtig, dass ich im Vorhinein von Fridays for Future schon zumindest politisch interessiert war, aber mich zu engagieren kam mir eigentlich bis dahin gar nicht in den Sinn.
Ja, über deine politische Orientierung können wir gleich vielleicht auch noch kurz reden, aber zunächst mal, wo du sagst, du warst auch im Organisationskomitee für Fridays for Future in Stuttgart. Was kommt da an täglichen Dingen auf einen zu, wenn man Slogans erfinden muss oder Plakate malen muss oder Demos anmelden muss und sowas?
Also in der Hochzeit war das wirklich, haben wir da als Team von circa 10 Leuten an unseren Grenzen gearbeitet oder auch darüber hinaus, weil wir alles junge Menschen sind beziehungsweise zu dem Zeitpunkt waren jetzt.
Na, mit 19, ja,
bist du auch noch mit 19 bin ich auch noch recht jung. Und eben gerade solche Ordnungsformalitäten, eine Demonstration anzumelden, mit der Polizei und dem Ordnungsamt in Kontakt zu stehen, das ganze weitere Organisatorische hinter die Technik, das ist ja nichts, was man in der Schule gelehrt bekommt oder was man sonst aus seinem Alltag kennt. Das mussten wir uns alles neu selber beibringen. Dann Pressearbeit, Kampagnenarbeit, es ist, glaube ich, beeindruckend, was so eine Bewegung innerhalb von jetzt 2,5 Jahren wie schnell so viele Menschen so viel dazulernen konnten.
Ja, was Laien nicht nur an einem Ort lokal auf die Reihe kriegen, sondern eigentlich global. Ne?
Ja, eben.
War ja nicht nur in Deutschland in vielen Städten, sondern auch international. Genau. Was für einen Eindruck hast du bekommen, zum Beispiel mit Ordnungshütern oder mit Beamten, wo man Demos anmelden muss und die man davon überzeugen muss, an dem und dem Tag wollen wir zu der und der Zeit das und das machen? Waren die da irgendwie offen, empfänglich oder wie funktioniert sowas? Ich habe sowas noch nicht gemacht.
Also die waren da ja am Anfang oder eigentlich ja bis heute kann man schon größtenteils sagen, zumindest waren die da sehr empfänglich für, sehr offen für, haben immer geschaut, dass wir einen ordentlichen Platz zum Kundgebungsort bekommen, dass es alles größtenteils nach unseren Vorstellungen abläuft und auch dann vor Ort im Einsatz waren eigentlich die Polizeikräfte
gut gelaufen, ne?
Ja, eigentlich ja. Meistens ein respektvoller Umgang mit, zumindest eine Ausnahme, die mir im Kopf ist, ist eben letzten April war es, wo dann mehrere Anzeigen auf Mitglieder des Organisationsteams zukam wegen angeblicher Verstöße gegen die Corona-Schutzmaßnahmen, so. Obwohl sich eigentlich alle daran gehalten hatten, was die Polizei und das Ordnungsamt vorgegeben hatten.
Ja, manchmal hat man den Eindruck, wir reagieren auf unterschiedliche Demonstrationen und Anmelder anders als auf...
Ja, egal. Ja, genau.
werden wir an dieser Stelle jetzt nicht im Detail klären können. Also im Prinzip mit der Obrigkeit und den Behörden eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Was haben die Lehrer gesagt, als dann immer mehr Schüler sich doch den Freitag freigenommen haben?
Also bei mir an der Schule war es durchmischt, aber schon größtenteils positiv mir gegenüber. Was aber auch sicherlich daran lag, dass ich meistens der Einzige von meiner Schule war oder wenn überhaupt einer von ganz wenigen, die freitags demonstrieren gegangen sind, gestreikt haben. Man muss dazu sagen, ich war in einer katholischen Privatschule, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass da einfach ein anderes politisches Umfeld herrscht. Aber von meiner Schule aus, also auch von meiner Direktorin vor allem, wurde ich da sehr unterstützt und teilweise sogar fast gefördert.
Okay, das klingt ja eigentlich ganz erfreulich. Ja. Also wenn zumindest unter deinen Schul- und Klassenkameraden dann nicht so dieser Zugang zu Fridays for Future da war wie bei dir, was haben die denn zu dir gesagt? Bist du ein Spinner oder willst du nur blau machen? Oder?
Ja, so eine Mischung aus dem. Also am Anfang wurde ich dann wirklich ja, teilweise angefeindet, aber auch einfach über Monate hinweg immer ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Also dann kam es, dass kleine Geschwister von Leuten aus meiner Stufe mich morgens begrüßt haben mit dem Satz, na, heute schon einen Schnitzel gegessen. Oh. Also ein Niveau, wo ich sagen muss, okay, das ist, ich weiß nicht, wird wahrscheinlich dann auch irgendwo aus dem Elternhaus mitgegeben, ja, was einen dann schon zumindest teilweise bedenklich stimmt. Mittlerweile kann ich das gut verkraften und gut abblocken, aber ich weiß, dass es am Anfang auch nicht leicht war.
Ja, ich meine, es war ja auch nicht zu erwarten, dass Fridays for Future so ein weltweiter Erfolg wird, der überall Beachtung fand. Und man muss jetzt gucken, wie es nach der Pandemie weitergeht, weil das hat natürlich erstmal ein großes Loch gerissen, dass die wichtigen öffentlichen Versammlungen, wo man auch zeigt, ich bin nicht allein, sondern insgesamt sind wir doch ganz schön viele, nicht zeigen konnte. Machen wir am Schluss gleich nochmal einen Schlenker, wie es weitergeht. Aber du hast ja schon gesagt, du bist auch politisch interessiert. Und das war ja schon irgendwie oder ist immer noch ein spannender Weg. Ich muss sagen, es hat mich gewundert. Du hast dich zunächst mal, was viele andere auch getan haben, gewundert, dass bei der OB-Wahl die ökosozialen Parteien sich nicht auf einen Kandidaten oder eine Kandidatin geeinigt haben und so Herrn Nopper für die CDU den Weg freigemacht haben. Kurz danach war die Landtagswahl und dann gehst du zur Klimaliste, was den Grünen oder dem von dir eben sogenannten Lager nun auch nicht genützt hat, weil aufgrund der Sperrklausel fielen die Stimmen ja unter den Tisch.
Ja, wobei ich sagen muss, da muss man, glaube ich, das Ganze ein bisschen differenziert betrachten. Also in Stuttgart war es ja so, kann man schon sagen, dass eigentlich das ökosoziale Lager eine Mehrheit hatte, die gereicht hätte, die Oberbürgermeisterin zu stellen. Und man sich letztendlich nur nicht darauf einigen konnte, wer soll es machen. Mit der Klimaliste, da war mir von Anfang an bewusst, dass wir nicht so eine politische Relevanz haben, dass es gefährlich wird für die Grünen. Natürlich haben wir es am Anfang auch stärker beobachtet, aber irgendwann wurde auch aus den Umfragen klar, mit Frau Eisenmann hat die CDU keine Chance gegen die Grünen und deswegen war uns ja in Anführungszeichen schlechtes Gewissen auch ein bisschen geschmälert dadurch. Ich bin ja dann kurz vor der Landtagswahl bei der Klimaliste in Ungnade gefallen, weil ich öffentlich für die...
Verstehe ich aber auch. Wenn da einer der eigene Kandidat sagt, wähle ich mich, sondern wählt irgendwann der Linken, dann wäre ich auch beleidigt.
Ja, kann ich auch verstehen, dass man da beleidigt ist oder verletzt. Letztendlich geht es für mich aber natürlich bei einer Partei nicht darum, also größtenteils nicht um persönliche oder zwischenmenschliche Beziehungen, sondern um politische Inhalte. Und da ist ganz klar, dass die Klimaliste, für das sie am Anfang stand, für das sie stand, als ich beim Gründungsparteitag war, nichts mehr oder fast nichts mehr mit dem zu tun hatte, mit dem Status der Partei, der kurz vor der Landtagswahl.
Haben die sich so geändert innerhalb weniger Wochen?
Ja, das ist natürlich bei einer jungen Partei. Also am Anfang waren wir beim Gründungsparteitag, waren wir, glaube ich, 25 Leute. Vor der Landtagswahl waren es dann ca. 500 Mitglieder. Und ja, man kann schon sagen, am Anfang wurde einfach wenig bis gar nicht drauf geachtet, wer da kommt, sondern man war einfach froh, dass da Menschen kommen, die im weitesten Sinne, was eigentlich größtenteils eigentlich nur mit Umweltschutz zu tun haben, dann war man halt froh, dass man Leute hat, weil es natürlich so ein Landtagswahlkampf eine ganze Menge an Kapazitäten auffrisst.
Ja. Ja, was mich dann gewundert hat, ist, dass du bei der Klimaliste warst und den Linken empfohlen hast und dann hinterher in die Grünen gegangen bist.
Den Grünen bin ich Mitglied seit 2019.
Ach so. Also als Mitglied bei den Grünen für die Klimaliste kandidiert und den Linken empfohlen. Ist natürlich auch schon ein ganz schöner Schlingerkurs, ne?
Das ist richtig.
Oder ist es in deinem Kopf, in deinen politischen Vorstellungen immer geradlinig gewesen, nur die anderen sind drumherum, haben sich verändert? Ich will das noch nicht weiter austacken. Bleibst du jetzt bei den Grünen?
Na, da bin ich noch...
Auch noch nicht glücklich geworden.
Noch nicht unbedingt 100% glücklich geworden. Und ich bin da auch auf der Suche. Also ich bin ganz klar ökosozial und eben dieses Soziale sehe ich zurzeit mehr bei den Linken. Und deswegen ist für mich da der Weg noch nicht geklärt. Aber ich glaube, mit 19 muss ich den auch noch nicht ganz geklärt haben. Und ich glaube, man ist auch nicht gebunden, wie man... Also ich glaube, man ist da ein freier Mensch und man kann sich immer entscheiden, okay, wenn es mir jetzt gerade bei der Partei dann doch nicht passt, dann steht es mir auch frei, mich für eine andere einzusetzen.
Ja, warum ist es für dich wichtig, in einer Partei mitzuwirken?
Weil das eben, ja, weil es eigentlich ein Privileg ist, das ich ja habe und das für mich fast verpflichtend ist, dass es so viele Menschen auf der Welt gibt, die sich vielleicht politisch engagieren möchten, die einen Willen haben, aber eben ihre Stimme nicht erheben können, weil sie unterdrückt sind. Und dann habe ich hier die Möglichkeit und dann sehe ich es auch immer als meine Aufgabe, dadurch, dass ich die Möglichkeit habe, auch meine Stimme für andere zu erheben. Ja, und das ist eben natürlich in der Demokratie, es führt der Weg natürlich irgendwo auf die Straße, aber auch in der Partei.
Ja, viele sind sich, glaube ich, gar nicht dessen bewusst, was für ein Privileg das ist, freie Wahlen zu haben und überhaupt wählen
Richtig.
Zu gehen und sich auszusuchen, wen sie wählen. Okay, also da muss man jetzt noch abwarten, in welche Richtung das weitergeht. Aber du meinst schon, dass Parteien so wichtig sind, auch so viel erreichen können, dass es durchaus sinnvoll ist, sich da zu engagieren.
Auf jeden Fall. Also ich kann mir auch vorstellen, dass mich mal in einer Umweltorganisation weiter zu engagieren. Jetzt habe ich es ja schon getan mit meinem FJ beim BUND. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ich gehe auf jeden Fall in eine Umweltorganisation oder auf jeden Fall in eine Partei.
Aber es wäre schon ganz schön, wenn man einen Beruf fände, wo man diese wichtigen Ziele, letztendlich politische Ziele, auch ein bisschen mitverfolgen kann.
Auf jeden Fall und mitgestalten. Das ist meine Vorstellung. Und auch eigentlich streb ich ja danach, seitdem ich bei Fridays for Future dabei bin. Ja.
Und bei denen bleibst du ja auch?
Da bin ich dabei, ja, je nachdem, wie es die Zeit gerade zulässt.
Ja. Was habt ihr für Pläne, wenn es jetzt doch langsam wieder zu Lockerungen kommt und vielleicht dann auch öffentliche Veranstaltungen wieder möglich sind? Gibt es da schon konkrete Dinge, die ihr vorhabt?
Also jetzt am Morgen wird wieder gestreikt, auch in Stuttgart, aber bundesweit.
Also morgen wäre der 18., weil wir am 17. sprechen und veröffentlicht wird es dann erst
nach am 18. Juni wird wieder bundesweit gestreikt. Ansonsten muss man erstmal weiterschauen, wie es aussieht, wie die Pandemie sich weiterentwickelt, ob es nicht nur gesetzlich erlaubt ist, sondern auch moralisch wieder vertretbar ist. Zu Massenprotesten aufzurufen.
Hast du den Eindruck, wenn du dich unter deinen Freunden oder beim BUND oder bei früheren Klassenkameraden, mit wem auch immer umhörst, dass das Interesse nach wie vor da ist, dass die Leute auch wieder wollen? Oder hat die Pandemie dazu geführt, dass das Engagement einschläft?
Also auf jeden Fall ist schon noch Interesse da. Jetzt vielleicht gar nicht mal so daran, dass man wieder mit Fridays for Future demonstrieren möchte oder auf die Straße gehen möchte, sondern eher eigentlich von politischer Seite, dass Fridays for Future ganz klar ein politischer Akteur ist, der ernst genommen wird und der wahrgenommen wird. Und dass auch immer noch von der politischen Seite aus der Kontakt gesucht wird und der Austausch.
Gut. Und ihr müsst auch gucken, dass er mit denen tatsächlich im Austausch bleibt, um denen auch klar zu machen, wir lassen nicht locker und zur Not gehen wir nochmal nach Karlsruhe oder sonst wo.
Richtig.
Alles klar. Prima, dann danke ich, dass du in die Redaktion gekommen bist und sehr gerne. Alles Gute.
Danke.
Silla fragt. Der Kontext-Podcast.